Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch mit mir auf Psalm 27. Ihr dürft auch wahlweise von der Folie lesen. Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, so sind sie es, die straucheln und fallen. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich heben. Und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Opfer voller Jubel will ich opfern in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Höre, Herr, mit meiner Stimme rufe ich. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz erinnert dich. Suchet mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Du bist meine Hilfe gewesen. Gib mich nicht auf und verlass mich nicht, Gott meines Heils. Sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Lehre mich, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebenem Pfad wegen meiner Feinde. Gib mich nicht preis der Gier meiner Bedränger, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und der, der Gewalttat schnaubt. Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. Wir wissen nicht konkret, wann David diesen Psalm geschrieben hat. Aber Bibellehrer vermuten, dass zwei unterschiedliche Situationen David Anlass gegeben haben, diesen Psalm zu schreiben. Einmal, wir sehen, das ist eine dramatische Situation, in der David sich befindet, wie viele Psalme in der Krise geschrieben sind. Eine Möglichkeit ist, dass er gerade verfolgt wird. Verfolgt wird von König Saul. Zu der Zeit war David noch kein König. Er war der Diener des Königs. Und er war ein treuer Diener. Das Problem war, Saul war extremst eifersüchtig auf David. Was war das Problem? Auf David lag einfach nur die Kraft Gottes. David war der Gesalbte des Herrn. Derjenige, den Gott auserwählt hat, um mit seinem Geist ihm diese Kraft zu geben, die sonst so viele nicht hatten in dem Land. Und das hat dem Saul gestunken. Das war letztendlich Davids einziges Problem, dass er in Treue und in der Kraft Gottes gelebt hat. Und Saul hat versucht, David nicht nur einmal umzubringen. Eine andere Situation kann sein die Verfolgung durch seinen Sohn Absalom, der einen schieren Hass entwickelt hat gegenüber seinem Vater. Denn er wollte auf den Thron. Er wollte nicht später irgendwann, sondern er wollte jetzt König werden. Und früher war es halt so, wenn ich jetzt König werden möchte und mein Vater ist König, dann gibt's nur einen Weg. Mein Vater muss sterben. Und das muss man sich mal vorstellen, in welcher Situation David gewesen sein muss, dass sein eigener Sohn versucht, mit einem Heer gegen ihn anzugehen. Das ist nicht zu fassen. Also Väter in diesem Raum, stellt euch mal vor, euer eigener Sohn will euren Tod sehen. Was dann in einem vorgehen muss, wenn so eine Ladung von Hass auf einen zukommt. Aber als Absalom in einem Kriegsgefecht ums Leben kam, reagierte sein Vater David so ganz anders, als man vielleicht es denken würde. Wir lesen 2. Samuel 19,1. Da schrak der König zusammen und er stieg hinauf ins Obergemach des Torgebäudes und weinte. Und so rief er im Gehen. Er war noch nicht da. Und im Gehen erschüttert es ihn und er ruft, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. Absalom, mein Sohn. Er reagiert, wie ein Vater reagieren sollte. Mit so einer Liebe, dass er sogar so weit geht, eigentlich sollte ich sterben, dann hättest du jetzt den Thron und, aber dass du stirbst, das zerbricht mir das Herz, obwohl du mich tot sehen möchtest. Und in so einer Situation, vielleicht in dieser Situation, befindet sich David auf jeden Fall in einer ähnlich dramatischen Situation in seinem Leben. Die Frage ist nur, für uns, wenn wir diesen Psalm lesen, wie können wir, so wie David, in den Widrigkeiten des Lebens, wenn Krisen kommen, wenn Schwierigkeiten kommen, wie können wir da gefestigt durchgehen und auch rausgehen aus dieser Krise, dass wir nicht zusammenbrechen an den Problemen, die um uns rum sind, auch wenn du jetzt nicht König bist, was ich mal vermute, und du keinen Sohn hast, der Absalom heißt. Aber was ist, wenn Probleme auf uns zukommen? Wie können wir dann trotzdem so reagieren, so gefestigt, so voller Liebe, was unseren Glauben ja auch ausmachen sollte, oder? Und wir finden schon die Antwort letztendlich im ersten Vers. Auf der nächsten Folie seht ihr es. Den habe ich euch abgedruckt. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Wir haben einen Psalm, der eigentlich übersät ist mit Problemen, mit Lebensproblemen. Aber dieser Psalm der Probleme beginnt nicht mit Problemen. So wie wir automatisch unterwegs sind, wenn wir ins Gebet gehen. Oh Herr, meine Probleme sind 1, 2, 3 und 4. Und dann gepriesen sei der Herr. Und dann Problem 5, 6, 7. Der Psalm der Probleme beginnt nichts mit Problemen. Er beginnt mit Theologie. Ich hoffe, jetzt hat niemand abgeschaltet. Dieser Psalm beginnt mit Theologie. Was ist Theologie? Letztendlich die Lehre über Gott. Die Wahrheit über Gott. Nichts anderes soll dieser Begriff aussagen. Und ich glaube, ist jetzt ein bisschen hochgegriffen vielleicht, aber ich glaube, dass fehlender Schutz, fehlende Geborgenheit, fehlender Friede in unserem Leben oft darauf zurückzuführen ist, dass wir keine Theologie in uns haben. Und wenn wir eine haben, dann oft schlechte Theologie. Eine schlechte Lehre. Ich suche schon seit Monaten ein attraktiveres Wort für das Wort Lehre. Es ist heutzutage, eine Lehre ist jetzt nicht so prickelnd. Zumindest hat das keinen Pfeffer. Aber eine Doktrine wäre noch ein bisschen weiter weg. David beginnt sein Gebet, sein Lobpreis, seine Anbetung. Das ist ein Lied, was wir machen weiter mit Liedern, ja. Wir befinden uns in einem Lied. Er beginnt mit Theologie und wir brauchen Lehre. Wir brauchen Lehre, damit wir, also nicht Doppel-E, sondern EH, Lehre mit EH, die uns sättigt und uns festmacht in Zeiten der Krise, in Zeiten der Probleme. Wenn du die nicht hast, dann wirst du untergehen. Wenn David keine Lehre intus hätte, dann würde er nicht so anfangen können. Er würde auf seine Probleme fixiert sein und rauf und runter seine Probleme runterbeten. Aber das würde ihm keine Lösung bringen. Er beginnt mit Lehre. Lehre fürs Leben. Was unser Titel auch heute ist in der Predigt. Das bedeutet, wir müssen zu uns selber gute Lehre, gute Theologie predigen. Es taugt nichts, wenn wir das irgendwann mal gehört haben und irgendwo ablegen, sondern wir müssen diese Lehre, die wir gehört haben, müssen wir uns selber in Krisenzeiten predigen. Müssen wir uns selber zusprechen, das Evangelium. Was ich von Gewissheit halte. Gewissheit. Ja. 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 Gewissheit ist ein wichtiger Punkt in Bezug auf Lehre, aber etwas, was daraus resultiert, würde ich sagen. Es ist nicht das Gleiche, ja, aber ein wichtiger Part. Diese Gewissheit sehen wir in Psalm 27. Wir sehen sie in jeder Zeile, sogar in Zeilen der Krise, sehen wir diese Gewissheit, aber sie resultiert aus etwas, aus der Lehre. Danke. Ihr dürft immer gern ruhig so. Außer wenn es um Fußballergebnisse geht, da solltet ihr ein bisschen warten, ja, aber lass Theologie, lass gute Lehre deine Gefühle bestimmen. Deine Gefühle prägen, deine Emotionen, deine Gedanken, deine Freude, deine Motivation. Lass sie formen von guter Lehre, von Theologie. Lass deine Entscheidungen beeinflusst werden von Theologie. Denn diese Beobachtung, dass Gott Licht, Heil und Zuflucht ist, das führt David letztendlich zu Konsequenzen, das werden wir uns gleich anschauen. Was meint er denn erst einmal? Der Herr ist Licht, Heil und Zuversicht. Licht ist ein Begriff, der gefühlt in der Bibel omnipräsent ist, also überall zu finden. Wenn du die Bibel aufschlägst und dann siehst du, dass Gott Licht geschaffen hat, das Licht von der Finsternis getrennt hat. Wir sehen ganz zu Anfang Licht. Witzigerweise, wenn du den Schöpfungsbericht ganz genau liest, dann werden die Lichtkörper, Sonne, Mond, Sterne etc., werden erst danach entwickelt oder kreiert. Am Anfang ist aber Licht da. Wir werden gleich sehen, warum. Auch im Reich Gottes, im Himmelreich, in Offenbarung, so endet auch wieder das Buch letztendlich mit Gottes vollendeter Schöpfung, sehen wir, dass es dort heißt, dass es keine Lichtkörper mehr gab, aber trotzdem alles Licht durchflutet ist. Das liegt daran, Jakobus sagt es, dass Gott selbst der Vater der Lichter ist. Gott selbst ist Licht. Was tut Licht? Ohne Licht ist kein Leben. Licht spendet Leben, gibt Wärme. Ohne Licht wären wir nicht überlebensfähig. Wenn die Sonne ausgeknipst werden würde, dann wird hier ruckzuck alles sterben. Licht steht aber nicht nur einfach für physisches Leben, sondern steht auch in der Bibel als Gegensatz zu allem, was Sünde ist. Alles, was schlecht ist. Deswegen ist Licht auch gleichzeitig Reinheit, Gerechtigkeit und Wahrheit. Licht steht auch für Glück und Freude. Ich habe mal mit einer Person zu tun gehabt, die hat unter Depressionen gelitten. Als ich dann nach Hause gegangen bin zu dieser Person, waren alle Schotten dicht. Der Raum war extrem dunkel. Da habe ich zu der Person gesagt, mal ganz davon abgesehen, von dem, was in dir abgeht und was es auch geistlich jetzt für eine Ebene hat, wenn wir beten und so weiter. Du sitzt wie in einem Keller. Du möchtest Lebensfreude? Draußen scheint die Sonne und bei dir ist alles zu. Mach die Fenster auf, Alter. Du brauchst Luft, du brauchst Licht. Und dann kriegst du auch Lebensmut. Dann kriegst du auch Glück und Freude. Das löst nicht alle Probleme, wenn man einfach die Fenster aufmacht. Das ist mir schon klar. Und die Person hat das dann sich zur Gewohnheit gemacht und hat gemerkt, wie das auch die Seele verändert, dass es nicht so bedrückend ist. Und durch Licht möchte Gott ganz viel in der Bibel kommunizieren. Und Gott selbst ist das Licht und möchte damit zeigen, welche Auswirkungen er auf uns haben möchte. Licht steht in diesem Text neben dem Wort Heil, auch ein altes Wort. Letztendlich das gleiche wie Rettung. Wenn Licht neben Heil steht, dann wissen wir auch, dass Licht der Gegensatz Finsternis ist, Heil der Gegensatz ist Unheil. Und in der Finsternis, im Unheil, da passiert es, dass wir auf einmal, dass sich Ängste entwickeln können. Dass wir keine Orientierung mehr haben, wenn es zappenduster ist, wenn alles dunkel ist. Okay, David hat gesagt, Gott ist Licht, Gott ist Heil, Gott ist Zuflucht. Schlechte Theologie hört genau jetzt auf. Wenn ich jetzt hier Amen sagen würde, würden wir sagen, ja, Gott ist Licht, Gott ist Heil, Gott ist Zuflucht. Und Leute, es ist alles wahr, aber es ist schlechte Theologie. Denn das wäre reiner Intellektualismus oder intellektuelles Christentum, wo alles auf der Kopfebene funktioniert, wo wir uns einfach Wahrheiten anschauen, uns mit Lehren vollpumpen, ja, Gott ist so, Gott ist so, Gott ist so, alles klar, Haken, und ich gehe jetzt nach Hause, fertig. Wo ist da die Beziehung? Wenn ich einfach nur Wahrheiten über Gott runterratter. Und es gibt so viele Christen, die können dir ganze Dogmatiken runterrattern. Die wissen alles, was korrekt ist und was richtig ist. Aber es landet nicht in ihrem Herzen. Jemand hat einmal gesagt, wenn die Erfahrung mit Gott getrennt wird vom Wissen über Gott, fallen die Menschen in verschiedene Irrlehren. In östliche Mystik, in Pantheismus. Pantheismus ist, wenn überall irgendwo Gott drin steckt. Es gibt sogar Leute, die sagen, auch hier ist Gott drin. Ja, so, das ist Pantheismus, mal ganz kurz erklärt. Und sogar in Okkultismus. Wenn die Erfahrung nur noch genommen wird und das Wissen über Gott ausgeklammert wird. Ich möchte einfach nur Erlebnisse, ich möchte einfach nur Erfahrung. Dann driften Leute dort ab. Und diese Warnung höre ich oft. Berechtigt. Das Zitat geht weiter. Wenn die Offenbarung jedoch zur bloßen Information abgestempelt wird, verbleibt nur eine tote Orthodoxie. Das Christentum wird verstanden als die intellektuelle Zustimmung zu bestimmten zentralen Glaubensaussagen und Lehrmeinungen. Und das ist genau so gefährlich. Wenn du auf die andere Seite schimpfst und sagst, ah, Mystik und so weiter und so fort, pass auf, dass du nicht auf der anderen Seite stehst. Ich spreche aus Erfahrung. Denn ich merke, wie der Mensch dazu neigt, von einer Seite zur anderen zu gehen. Und dass ich in mir selber in den vergangenen Jahren immer gemerkt habe, oh, Moment mal, wenn ich von dieser Seite weg möchte, dann bin ich schon fast auf der anderen Seite. In der Mitte zu bleiben. Das Wissen über Gott, dass Gott Licht ist, dass Gott Rettung ist, dass Gott Zuflucht ist, das ist extrem wichtig. Aber dieses Wissen muss sich speisen auch mit Erfahrung. Es muss persönlich werden. Denn Gott hat Gott hat unseren Körper nicht nur einfach dazu geschaffen, dass er unseren Kopf in den Gottesdienst trägt und dass wir hören und unser Körper unseren Kopf wieder zurückbringt. Wir sind nicht nur rationell. Wir sind viel, viel mehr. Und das möchte dieser Psalm sagen, denn ich habe ein entscheidendes Wort vergessen. Was habe ich vergessen? Er ist mein Licht. Er ist meine Rettung, er ist meine Zuflucht. Meine Lieben, das ist gute Theologie. Das ist gute Lehre über Gott. Wenn du einfach dabei stehen bleibst, dass Gott ja irgendwas alles ist und schreibst in einem Buch und sagst, ich hab's richtig gesagt, aber du erlebst es nicht mit Haut und Haar, dann kannst du diese Theologie einpacken. Ich sag das so krass, weil ich das oft erlebe. Ich habe genug Christen kennengelernt, die genauso ticken, denen ihre Rechtgläubigkeit so wichtig ist, dass sie vergessen, dass sie das, was sie recht gelehrt bekommen haben oder gelernt haben, auch umsetzen, anwenden, leben. Und dass die Welt einen Unterschied in mir sieht und nicht nur in meinen Worten, sondern in meinem Reden, mein Denken, mein Fühlen, mein Handeln. Wir brauchen diese persönliche Begegnung, denn wenn Gott Licht ist und Gott Heil ist, dann ist auf der anderen Seite, dann stehe ich da mit Finsternis und Unheil und Furcht Das Problem ist, dass ich aus mir heraus alleine kann ich meine Furcht nicht überwinden. Selbst wenn ich mich in Furchtlosigkeit übe, wird es ein Level geben, wo ich aus meiner eigenen Furcht nicht heraustreten kann. Da kann ich noch so trainiert sein. Da kann ich mir noch so viel Mühe geben. Ich brauche da eine andere Ebene. Gute Theologie hört auf, abstrakt zu sein und distanziert zu sein, sondern wendet Gottes Wahrheit in mein Leben an. Biblische Lehre, meine Lieben, ich finde es so wichtig. Biblische Lehre wirklich fundiert, richtig in die Tiefe zu gehen, richtig zu graben in Gottes Wort und seine Schätze zu entdecken. Das macht so einen Spaß, das macht wirklich Freude, wenn man Gott erkennt in seinem Wort, wie er wirklich ist. Aber die biblische Lehre ist nicht für die biblische Lehre da. Einfach, dass ich sage, toll, dass es sie gibt. Toll, dass alles so schön ist, dass alles so leuchtet, wenn ich Gottes Wort aufschlage. Die biblische Lehre ist ein Vehikel, ist ein Transportmittel, um mein Leben zu verändern. Gott offenbart sich nicht einfach nur um der Offenbarung willen, sondern Gott offenbart sich, um meine und deine Finsternis zu beseitigen, um deine Verlorenheit zu bekämpfen und dir eine neue Identität als Kind Gottes zuzusprechen. Biblische Lehre möchte dir sagen, wer Gott für dich ist. Wenn du dabei stehen bleibst, wer einfach Gott ist, dann bist du nur den halben Weg gegangen. Gott offenbart sich uns, weil er uns etwas zu sagen hat. Gott für dich. Nicht ohne Grund schreibt Paulus in dem sehr zentralen Vers in 2. Timotheus 3 über Gottes Wort. Dort sagt er zu Timotheus, du kennst von Kind auf die heiligen Schriften, die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Rettung durch den Glauben, wieder Rettung, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und viele Theologen ergötzen sich an schon allein diesen Satz, wie Gott das Wort inspiriert hat. Und ich lese auch liebend gern Bücher darüber, dass das wirklich vertrauenswürdig ist in jedes einzelne Wort. Und ich rück da auch keinen Millimeter von ab. Aber Paulus bleibt da nicht stehen. Er sagt nicht einfach, ist übrigens von Gott eingegeben. Und jetzt weißt du's. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Gott hat dieses Buch inspiriert, seinen Geist dort hineingelegt, damit er mir was sagen möchte und mich verändern möchte. Wenn ich einfach da verstehe, das ist so ein besonderes Buch. Und jedes Wort ist wahr. Aber ich nicht merke, dass mein Leben sich dadurch verändert. Dann lebe ich noch nicht in Beziehung zu diesem dicken Schinken. Zu Gottes heiligem Wort. Ich merke selber bei mir, dass es mir schwerfällt, immer wieder die persönliche Anwendung zu suchen. Ich merke manchmal, ich schlafe ein mit einem Artikel oder mit einer theologischen Ausarbeitung und ich finde das richtig cool, da mir Wissen anzuhäufen und immer mehr zu wissen und morgens, ich schaue mir mal eine theologische Debatte von zwei Theologen an, die richtig in die Tiefe gehen, denkst so, wow, wie viel wissen die und ich möchte das auch alles wissen und dann darf ich mich auf berufshalber dankenswerterweise auch die ganze Zeit mit auch Theologie und Lehre beschäftigen und merke dann am Ende des Tages so oft, Waldemar, war das jetzt wieder nur eine bloße Anhäufung von Wissen? Was möchte Gott dir sagen? Wie möchte er dein Leben verändern? Und ich muss mich da immer wieder selber korrigieren. Waldemar, hör auf. einfach nur dein Kopf zum Götzen zu machen. Denn du bist in Gottes Augen nicht gut, weil du dann irgendwann vor seinem Thron stehst. Übrigens, ich kann die Dogmatik auswendig. Ich habe diese systematische Theologie durchgelesen. Und ich kann auch ganz viel auswendig zitieren. Ich finde es spannend, dass ein sehr fundierter biblischer Theologe, R.C. Sproul, ist in Deutschland leider nicht so bekannt, glaube ich, aber wirklich sehr fundiert und jetzt auf mich nicht so den Eindruck macht, dass er voll der flippige Typ ist. So, aber er schreibt in seinem Buch, in einem Buch von ihm, das Leben als Christ besteht nicht aus purer Theorie oder kaltem Rationalismus. Es soll ein Leben voll dynamischer Leidenschaft sein. Ein Christ sollte oft starke Gefühle der Freude, Liebe und Anbetung haben. Aber diese leidenschaftlichen Gefühle resultieren aus dem, was wir mit unserem Verstand als Wahrheit erfassen. Wenn wir in der Schrift lesen, seid getrost, ich habe die Welt überwunden, dann ist ein gelangweiltes Aha keine passende Antwort. Hey, und ich erlebe das ständig. So, Jesus hat die Welt überwunden. Wir können in Jubel ausbrechen, weil wir verstehen, dass Christus wirklich die Welt überwunden hat. Das beschwingt unsere Seele und lässt unsere Füße vor Freude hüpfen. Was ist kostbarer, als die Gegenwart Christi oder die Gemeinschaft des Heiligen Geistes im Glauben zu erfassen? Ich fand das so toll, von dem so zu lesen, weil der schon alter, gestandener Prediger, der jetzt nicht die ganze Zeit am Hüpfen ist, aber wie er selber seine Leser dazu aufruft. Leute, es ist nicht nur pure Theorie. Es sollte sich, diese persönliche Verbundenheit mit Gott sollte sich auswirken. Und ich möchte noch darauf eingehen. Das war eigentlich nur die Einleitung sozusagen. Schauen wir mal. Ich möchte gern weitergehen. Wir waren jetzt bei Vers 1. Ich möchte gern in Vers 2 und drei jetzt weitergehen, wo es darum gehen soll, wie sich gute Lehre auswirkt im Leben. Was es bedeutet, wenn Licht, Rettung und Zuflucht auf einmal mir gegeben ist. Übrigens, Gott gibt seine Hilfe nicht als Gabe, sondern er selbst ist die Hilfe. Er sagt nicht einfach, hier hast ein Würstchen und das ist die Hilfe. Sondern ich bin deine Hilfe. Ich bin mit dir verbunden. Wir sind persönlich vereint. Und das bringt David zu folgender Konsequenz. Das wirkt sich in ihm folgendermaßen aus. Die Verse 2 und 3 stehen schon da. Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, so sind sie es, die straucheln und fallen. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Es ist ein Lied. Schaut mal. Wenn sich ein Herr gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Bei aller Liebe, wer kann das singen? Wer kann das sagen? Vor wenigen Jahren, als wir noch in Berlin waren, hatte ich mit meiner Jugendgruppe, wir hatten ein Thema und auch Lobpreisfeuer, und dann haben wir Lieder gesungen, so ähnlich wie eben gerade auch. Und dann haben wir mal über die Liedtexte gesprochen. Dass man sich einfach mal runtersingt, sondern einfach sich mal den Liedtexten auch stellt. Was singe ich da überhaupt? Und das war spannend. Wir haben über die hohen und großen Aussagen dieser Lieder gesungen. Wie hieß es in einem Lied? Mein Leben gebe ich dir ganz hin, irgendwie so. Und dann habe ich mal gefragt, so, Jugendliche, wer gibt sein Leben von euch denn ganz hin? Und dann haben wir mal über diese Aussagen gesprochen. Und dann meinte ein Mädel irgendwann, ja, aber dann kann man ja letztendlich, wer kann das schon singen? Das kann ja keiner singen. Das ist ein Standard, da komme ich gar nicht ran. Und da frage ich mich, lieber David, was treibt dich dazu zu sagen, so fürchtet sich mein Herz nicht und er ist in einer Kriegssituation? Ist er nicht etwas überheblich, wenn er sowas singt, beziehungsweise wenn wir sowas in Liedern singen? Ist es nicht eine gewisse Übertreibung? Denn in Psalm 56, 4 bis 5 lesen wir von David, dass er dort schreibt, an dem Tag, da ich mich fürchte. Pause. Ich vertraue auf dich. Auf Gott, sein Wort rühme ich, auf Gott vertraue ich. Ich werde mich nicht fürchten, was sollte Fleisch mir tun. Ganz oft in dem Psalm schreibt David, ich fürchte mich nicht, ich fürchte mich nicht, ich fürchte mich nicht. Aber wie geprägt war sein Leben von Furcht, vor Verfolgung und vor Todesangst. Und dann gibt uns einen Einblick in Psalm 56, an dem Tag, an dem ich mich fürchte, wo ich mich wirklich fürchte. Komme ich aber zu dem Schluss, durch Vertrauen auf Gott, ich werde mich nicht fürchten. Das heißt, er spricht eine Realität aus in seinem Leben, die noch nicht da ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in Liedern nicht einfach nur sagen, naja, ich gebe dir nur meine Unzulänglichkeiten. Oder ich gebe nur 50%. Nein, Herr, ich gebe dir 100%. Was wäre das gewesen, wenn ich mit meiner Frau vorm Altar stehe, mit Miriam, und dann ihr sage, übrigens, ich verspreche dir, mehr oder weniger treu zu sein. Ja, ihr lacht. Ich verspreche ihr meine volle Treue, meine ganze Liebe, meine ganze Aufmerksamkeit. Und jetzt sind wir 6 Jahre verheiratet und noch etwas. Und ich weiß, dass ich so oft es nicht tue. Und trotzdem bleibt dieses Versprechen. Das ist mein Ziel. Das ist die Ausrichtung. Das ist der Standard. Das ist die Messlatte. Und da will ich hin. Und das besinge ich. Und das spreche ich aus. Das will ich von ganzem Herzen. Und das tue ich genauso auch mit Gott. Gott, das will ich. Wir wissen beide, Gott und ich, dass ich Fehler mache. Dass ich es nicht schaffe. Dass ich mich auch manchmal fürchte. Aber ich will vertrauen. Ich werde mich nicht fürchten. Die Bibel ist aber nicht realitätsfern. Dass sie irgendwie die Realität ausblenden würde. Naja, es ist alles halb so schlimm. Es ist gar kein Kriegsherr vor mir. Ich fürchte mich nicht, weil das gar nicht da ist. Und das ist das Spannende. David schreibt viel darüber, dass das eine Realität ist. Christen blenden ihre Realität nicht aus. Und es gibt Kreise, christliche Kreise, die tun so, als wenn das gar nicht existieren würde und einfach in einer übergeistlichen Realität einfach irgendwo abschweben. Das ist gefährlich. Denn David macht es nicht. David sieht diese Realität, die natürliche Realität, aber er weiß, dass Gott übernatürlich ist. Er sieht seinen König und er lässt seinen König nicht außer Acht. Er sieht nicht nur eine Realität, sondern er sieht die übernatürliche Realität. Und die möchte er, dass sein Reich runterkommt in sein Leben. Wenn du versuchst, die Realität auszublenden, es gibt das nicht nur in christlichen Kreisen, es gibt auch in esoterischen Therapien und so weiter und so fort, was da nicht alles gibt, dass du dir einfach so dein Wunschleben so vorstellst, so, ich weiß gerade nicht die richtigen Worte dazu, die Fachwörter. Aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Bitte? Danke. Visualisierung. Du stellst dir einfach vor und dann ist das so. Da gibt's wunderbare Mittelchen, wie man das macht und sich sozusagen selber konditioniert auf so eine Lebensweise. Du wirst Ruhe bekommen. Du wirst Ruhe bekommen. Denn das funktioniert. Nur das Problem ist, ich habe so eine Taschenlampe und die hat so eine Kurbel dran. Kennt ihr das? Da brauchst du keine Batterien, das ist genial. Ja, brauchst nie checken, oh, habe ich noch genug Batterien, sondern zzzz, und dann leuchtet die. Und Miriam und ich waren vor einiger Zeit mal campen. Und ich bin jetzt nicht so ein Camper, ja. Und bin da nicht so ausgerüstet, aber ich dachte, ich habe meine Taschenlampe mit der Kurbel, ja. Und dann saßen wir da in unserem Zelt, war richtig gemütlich. Und dann haben wir gesagt, wir wollen jetzt noch ein paar Spiele spielen. So, wir hatten Gesellschaftsspiele mitgenommen. Und dann habe ich die da irgendwo festgemacht. mach und mach an. Und dann spielen wir und so weiter und so fort. Wir hatten Licht. Eine Minute. Und dann, oh, wir sehen gar nicht mehr, was auf den Karten steht. Wieder aufstehen. Und dann, wir hatten wieder Licht. Wir hatten Licht. Und dann gehe ich wieder runter und dann nach einer Minute wieder. Zack, 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 zack. Du bekommst Ruhe, aber nur temporär. Diese Versprechen, die dir solche Esoteriker machen, die funktionieren. Aber du wirst ganz schnell merken, dass du in eine unglaublich ungesunde Abhängigkeit geführt wirst. Und dass du die Dosis immer wieder brauchst und immer wieder brauchst, weil diese Taschenlampe mit dieser Kurbel nicht Licht von sich selbst hat, sondern du musst kommen und kurbeln. Aber David ist ganz anders unterwegs. Er sagt, ich möchte keine Taschenlampe mit Kurbel. Ich möchte Gott, der Licht ist. Und er ist mein Licht. Du wirst Ruhe bekommen, auch woanders, nicht nur hier in dieser Gemeinde oder in christlichen Gemeinden dieser Stadt. Geh, such es. Aber du wirst scheitern. Denn nur bei Christus, der das Licht ist, kann dir das ewige Licht geben. Denn er hat versprochen, dass diejenigen, die ihm vertrauen, selber zu Licht werden. Ohne Kurbel. Nur weil Christus uns gnädig ist und weil er uns liebt. Ich möchte aus Römer 4 eine Passage lesen, weil sie noch auf einer anderen Ebene zeigt, wie gläubige Menschen mit ihrer frustrierenden Realität konfrontiert waren, aber dennoch so wie David vertrauensvoll waren. Und wir lesen dort von Abraham, wie Gott ihm verspricht, hey Abraham, du wirst Kinder kriegen. Und schaut mal, wie die Realität Abrahams beschrieben wird in Römer 4, 19 bis 21. Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. So beschreibt das die Bibel, dass sein Körper tot ist in Bezug auf die Zeugung von Kindern. Ist unfassbar. Nicht anders war es bei seiner Frau Sarah, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Und obwohl Abraham seine Augen nicht vor dem allem verschloss, ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Abraham sieht sein Leib 100 Jahre. Da ist nicht mehr viel rauszuholen. Und für die Kinderzeugung wird es auch nicht mehr reichen. Das war die Realität. Und er brauchte Kinder, er brauchte Nachwuchs. Heute kommen wir auch ganz gut ohne klar. Ich sage das kritisch, ja. Dass wir meinen, dass wir das nicht brauchen. Früher war die Brisanz noch ganz anders. Die Wichtigkeit ist dennoch gegeben, ja. Aber wir meinen, dass wir unabhängig davon auch unterwegs sein können. Aber damals hat man das richtig gemerkt, was es für Konsequenzen hat, wenn man keinen Nachkommen hatte. Und er hat sich so sehr gewünscht. Gott verspricht sie ihm, sagt, das ist das Ziel. Aber in der Realität musste Abraham weiterleben. Aber er war nicht ungläubig und hat Gott dadurch nicht vertraut, sondern er hat ihm vertraut, dass er seine Zusagen hält. Dadurch wurde Gott geehrt und sein Glauben gestärkt. Ist das nicht genial? Wenn wir Gott verherrlichen, dann stärken wir unseren Glauben. Das ist super. Wenn wir Gott erheben, dann erhebt er uns auch aus dem Staub. Gesunde Lehre bewirkt wachsendes Vertrauen in Gottes Zusagen. Das ist das Erste. Ich möchte noch auf Vers 4 mit euch, wenn ihr noch könnt. Eins habe ich vom Herrn erbeten. Er betet jetzt weiter, der David. Eins habe ich vom Herrn erbeten. Danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Das ist so eine dramatische Unlogik, was wir hier erleben in Vers 4, dass sie fast zum Himmel schreit. David befindet sich in einer seiner dunkelsten Stunden seines Lebens. Was möchtest du tun, wenn du dich in deiner dunkelsten Stunde befindest? Wenn Verzweiflung, Lüge, Ungerechtigkeit dich umgibt, wie ein Kriegsherr aufsteht, was möchtest du tun? David möchte die Freundlichkeit oder wie sehr schön die Schlachterübersetzung es übersetzt, die Lieblichkeit des Herrn anschauen. Hä? Wie bitte? Also entweder ist David extremst übergeistlich oder verrückt geworden. Wer möchte sowas in der Not, in der Krise? Gottes Lieblichkeit. Die englischen Übersetzungen schreiben von Beauty, die Schönheit Gottes anzuschauen. Warum sagt David sowas? Die Freundlichkeit und Lieblichkeit Gottes anzuschauen, zu erblicken, bedeutet, sich nach Gott zu sehnen und seine Schönheit mit Bewunderung und Zuneigung zu erblicken. David sucht die bleibende Geborgenheit und Freude der göttlichen Gegenwart. David trägt ein Verlangen in sich, das er stillen möchte. Es ist die fühlbare Nähe Gottes, und diese fühlbare Nähe Gottes soll ihn maßgeblich formen und prägen. Er sagt damit, meine schwere und harte Situation, das, was ich gerade durchmache, das ist nicht endgültig und maßgeblich für mein Schicksal. Nicht meine harte Situation bestimmt mein Schicksal, sondern die Freundlichkeit Gottes ist maßgeblich für mein Schicksal. Wir werden unsere Situation, wie David es macht, nur angemessen beurteilen können, adäquat beurteilen können, wenn wir es durch die Linse der Freundlichkeit Gottes uns anschauen. Wenn wir diesen Weg nicht gehen, wenn wir nicht diese Freundlichkeit, Lieblichkeit, diese Nähe Gottes suchen, dann werden wir keinen Glauben entwickeln können, was Gott tun möchte in dieser Zeit der Probleme, in der Zeit der Not, wo Gott uns durchbringen möchte. Denn Gott hat, ich weiß nicht warum, ich kann es euch nicht sagen warum, aber Gott hat es gefallen, er hat sich dazu entschieden, uns in einer zu weiten Teilen verkorksten Welt zu lassen. Aber nicht einfach uns zu überlassen, sondern uns darin zu bewahren. Das hat er entschieden. Ob ich das jetzt gut finde oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. Aber ich weiß, dass er mir mit seiner Freundlichkeit, mit seiner Nähe nahe kommen möchte, dass ich sie anschauen kann. Witzigerweise, das Wort anschauen wird zu weiten Teilen im Alten Testament dazu gebraucht, wenn Propheten eine Vision empfangen. Der Text sagt jetzt uns nicht, dass wir ständig Visionen von Gott empfangen. Das möchte ich damit nicht sagen. Aber wenn Menschen Visionen empfangen, Impulse von Gott, dann ist das etwas, was sehr stark sich in ihr Herz einprägt. Dass sie, wenn sie das erlebt haben, nicht einfach, na okay, jetzt gehe ich Golf spielen, sondern ich habe gerade eine tiefe Begegnung mit Gott gehabt. Und dieses Wort wird gebraucht für David, der in den Tempel geht, in den öffentlichen Gottesdienst und Gott schauen möchte, Gott erfahren möchte, Gott erleben möchte. Und Leute, das geht nicht mit einem Blinzeln. Klick, klick, Freundlichkeit Gottes gesehen und tschüss. Dafür brauchen wir Zeit. Wir müssen uns zur Ruhe kommen. Ich kenne Gemeinden, wo die Hälfte der Gemeinde schon auf dem Stuhl sitzt. Naja, wann ist denn der Gottesdienst vorbei? Ich möchte zügig nach Hause. Weil ich möchte essen, ich möchte Fernsehen gucken, bla bla bla. Wer die Freundlichkeit Gottes sehen möchte, muss sich Zeit nehmen. Gottes Thron ist kein Boxenstopp, wo ich mal ganz kurz wie bei McDrive reinfahre, bitte 2 Cheeseburger und weiterfahre. Vor Gottes Thron wird nicht gerannt, vor Gottes Thron wird gekniet. Und darum sagt auch David, und das finde ich so schön, dass er es immer wieder verwendet, dieses Wort, möchte nachdenken in Gottes Tempel. Man kann es auch übersetzen, meditieren. Und ich sage es immer wieder, wenn ich diesen Begriff sage, meditieren im christlichen Sinn ist nicht, ich mache mich irgendwie leer, ich entleere mich, werde irgendwie völlig meditieren. Für Christen bedeutet sich, mit guter Lehre zu füllen und die mein Leben dann verändert. Darum geht's heute, ja? Dass wir nachsinnen, dass wir nachdenken über Gottes Wort. Ich bin jetzt nicht fertig geworden, aber nächste Woche machen wir dann da einfach weiter. Ich möchte aber noch diesen Vers dennoch zu Ende machen. Für mich ist es ganz entscheidend, wo wird Davids Sehnsucht nach Gottes Freundlichkeit gestillt? Nicht bei sich allein im Wohnzimmer, im Haus des Herrn. Wir haben natürlich keinen Tempel. Das ist ja kein Tempel, auch wenn sich das einige wünschen. Ja. Wir leben im Neuen Bund, im Neuen Testament, da funktioniert das etwas anders. Aber Haus des Herrn im Tempel bedeutet letztendlich auch die Zusammenkunft, das Treffen derjenigen, die Gott suchen, die Gott finden wollen. Der öffentliche Gottesdienst war im Tempel, war im Haus des Herrn. Und es ist so spannend, dass wir im Vers danach lesen wir, mein Herz erinnert dich. Vers 8 steht das, braucht jetzt auch nicht gezeigt werden. Mein Herz erinnert dich, suchet mein Angesicht. Da steht nicht, David zitiert in diesem Gesang, in diesem Psalm, sagt er nicht, such mein Angesicht. Nicht Singular, sondern Plural. Suchet. Nicht einfach nur ich und mein Jesus, sondern Gott und sein Volk, seine Leute. Deswegen ist es gut, dass wir hier sind, weil Gott sich ganz besonders in der Gemeinschaft zeigen möchte. Und ich habe auch Christen kennengelernt, die sagen sich, weißt du was, ich brauche eigentlich nur eine saftige Predigt, so 1,5 Stunden. Ich würde auch gerne 1,5 Stunden predigen, aber dann wird hier nur noch die Hälfte sitzen. Ich brauche 1,5 Stunden Predigt und Gemeinde brauche ich gar nicht. Ich brauche nicht diesen Gesang, dieses Miteinander, dieses Geplänke danach und so. Ich brauche das alles nicht. Ich brauche keine Gebetsgemeinschaften. Ich brauche einfach nur einen treuen Prediger und da schalte ich online im Internet mich rein und teilweise täglich ziehe ich mir dann Lehre rein. Bumm, bumm, bumm. Aber wo ist die Liebe zum Nächsten? Wo ist das Miteinander? Vielleicht sollten diese Personen, die sich so damit vollsaugen, vielleicht wird dann jemand im Internet diese Predigt hören, ja? Und wenn du zu Hause sitzt, dann komm her. Und vielleicht sollten sie mal die Passagen auch in Gottes Wort lesen, wo es um das Miteinander geht, der Gemeinde. Gott möchte, dass ein Kollektiv ihn sucht. Und ich das nicht einfach zu einer Tour für mich alleine mache. Deswegen sagt David wiederum in Psalm 63, Vers 3, so schaue ich im Heiligtum, wieder der Tempel, so schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Gott offenbart sich im Gottesdienst, in seiner Gemeinde, mit seiner Macht und seiner Herrlichkeit. Wenn du Macht und Herrlichkeit Gottes sehen willst, geh in eine Gemeinde, wo Gottes Wort gepredigt wird. Ich hoffe, das ist eine Gemeinde hier, die das tut. Und das hat mich erinnert an unser Motto der Gemeinde. Es wäre jetzt mal spannend, wer das alles weiß. Wir sind eine Gemeinde, in der Menschen Gottes Liebe und Kraft erfahren. Sind wir so eine Gemeinde? Genau darum soll es gehen. Gott zu erfahren, Gott lieben zu lernen und erfüllt zu sein für den Alltag. Gesunde Lehre bewirkt die Sehnsucht nach Gottes Gegenwart. Das alles speist David aus einer guten Theologie, wie er dem Psalm anfängt. Und wir sind noch längst nicht am Ende. In der nächsten Woche möchte ich gemeinsam mit euch auf den Aspekt eingehen, dass gesunde Lehre zu einer authentischen Anbetung führt. Und da ist es sehr, sehr spannend, was David da bereithält, wie er zu Gott spricht, mit welchem Temperament, mit welchen Emotionen. Und die wesentlichen Elemente eines wahren Gebets möchte ich euch mit euch anhand vom Psalm 27 dann erarbeiten.